Haus zu sein. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war. Letztes Jahr, glaube ich. So lange ist gar nicht her. Oh, da hat einer aufgepasst. Gut, dass ich nochmal recherchiert habe, ob ich die Predigt schon gehalten habe. Ich gucke immer, ich schreibe es mir immer auf. Und ich habe tatsächlich eine neue mitgebracht aus meiner stillen Zeit. Bevor ich es vergesse, ich lasse ganz herzlich grüßen von meinen Schwiegereltern Bleis, also Christel, ich war gerade bei denen, aber die können leider nicht vorbeischauen. Es ist einfach zu kompliziert jetzt mit dem Gehen geworden, aber sie lässt ganz, ganz herzlich grüßen. Ja, ich hatte das Thema, mal sehen, oh, jetzt bin ich an, zack, zack, zack. Da ist es. David und Abigail aus 1. Samuel 25. Wer die Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen. Es lohnt sich, wir bleiben in der Ecke. 1. Samuel 25. Und da geht es um den Umgang mit Streit und Zorn. Und ich habe zwei Abteilungen, zwei große Bereiche. Und im zweiten Bereich geht es um 7 Punkte, also falls ihr mitzählt, also es wird heute lang, aber ich habe die Uhr im Blick und wir kommen noch zum Abendmahl. Ihr kennt die Geschichte, wenn ich hier so rumschaue, ihr seid alle ganz tief im Wort, ihr kennt die Geschichte David und Abigail. Ich muss mal kurz vielleicht den Kontext erzählen. Also David ist noch in den Jugendjahren, er hat gerade den Goliath umgehauen, hat Erfolg, wird berühmt, wird gerühmt und alle Herzen fliegen ihm zu und läuft eigentlich ganz gut. Er hat auch die Michal geheiratet, die Tochter vom König. Der König Saul ist sein Schwiegervater und er ist also jetzt in die königliche Familie eingeheiratet. Er ist General geworden in der Armee. Läuft eigentlich alles. Nur, dass es mit dem Schwiegervater nicht so ganz rund läuft. Der wirft auch gerne mal mit Porzellan und meistens auch mit Speeren, wenn er schlecht drauf ist. Und David weicht da immer aus und irgendwann sagt er, das ist mir zu risikobehaftet hier das Leben, ich flüchte. Und er flieht. Und er flieht vom Königshof und ist auf der Flucht vor seinem Schwiegervater, vor Saul. Und er nimmt da 600 Kameraden mit. Das sind so 600 Haudegen, die zum Teil mit aus der Armee kommen, zum Teil einfach dahergelaufene, zersprengte Männer, die sonst keinen normalen Beruf mehr haben können. Also er ist mit so Outlaws, er ist also mit Gesetzlosen da unterwegs, wirklich so Haudegen. Und 600 Männer. So, jetzt auf der Flucht und 600, mit 600 Männern rumreisen ist eine Aufgabe, die andere ist, die zu versorgen. Wenn man 6 Jungs hat im Haushalt, dann weiß man, was das für ein Aufwand ist, manchmal, was sie so wegessen. Bei uns sind die Kinder jetzt alle aus dem Haus. Mein Einkaufsbudget ist enorm gefallen. Ich brauche nur noch einmal die Woche einkaufen und es läuft. Das ist bei uns jetzt sehr, sehr günstig geworden. Aber wenn du alle Kinder noch zu Hause hast, das ist viel. Und er hat 600 Männer. Und dann erinnert er sich so auf der Flucht, die Logistik eines Unternehmens ist immer ganz groß. Wie kriege ich die 600 wirklich ernährt? Und dann fiel ihm etwas ein, dem David, da gab es einen, den Nabal. Und Nabal war Großgrundbesitzer, war Farmer. Wenn ich einen Film drehen würde, der hätte eine Hacienda mitten so in der Wüste. Und David guckt da vom Berg, so sehe ich das immer so, runter, sieht da die Farm und sagt, Mann, ich erinnere mich, wir waren ja schon öfter hier in der Gegend und der hat ganz viele Schafe und Rinder und der hat ganz viel zu essen, ist ein reicher Mann und wir waren ja öfter in seiner Nähe und wir haben dem nie ein Schaf geklaut, wir haben ihn sogar noch bewacht, immer wenn wir in seiner Nähe waren, kamen keine Räuber, wir haben immer sehr auf uns um ihn bemüht, bei dem habe ich noch was gut, der muss mir noch was geben, da frage ich mal nach und er schickt da Knechte hin und die kommen zu diesem Nabal, klopfen an, knock knock, ich habe da mal eine Frage, könntest du uns was zu essen geben? Wir sind hier auf der Durchreise, brauchen ein paar Sandwiches, ein paar Lunchpakete, irgendwas, was du hast. Wir ziehen noch weiter, wir würden auch bezahlen, aber hast du was? Und der Nabal antwortet sehr, sehr hart. Und er sagt, naja, wer ist David? Ja, also ein bisschen so, wer ist David? Da kann ja jeder kommen. Und er putzt ihn richtig runter, die Knechte, und sagt, da sind viele dahergelaufene Knechte gerade. Also wenn ich hier jedem, der hier vorbeirennt, was zu essen gebe, dann bin ich arm. Ihr könnt sie vergessen, kriegt der nichts. Und er jagt die vom Hof. Und die Knechte kommen wieder zu David zurück. Und jetzt kommt was Spannendes. Die kommen zu David und David flippt aus, kriegt einen Koller, hat einen Streit, ist voll zornig, ist jähzornig, unbeherrscht und sagt, jetzt habe ich alles umsonst bewacht, Gott tu mir dies und das, wenn da noch ein Mann überlebt heute Abend. Und er packt von den 600 Leuten 400 ein und sagt, mit 400, wir gehen da runter, nehmt eure Schwerter. Er bewaffnet sich und reitet mit dieser Stoßtruppe da runter, um diese Farm zu überfallen und alles, was männlich ist, umzubringen. Das nenne ich jetzt mal Zorn. Und da flippt er aus. Und das ist hochinteressant, dass diese Geschichte auch in der Bibel steht. David ist ja ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und David ist ja immer sehr toll und wie er das alles so macht am Anfang. Am Ende macht er auch einiges falsch. Aber diese Szene ist eigentlich, spricht nicht so für David. Und um was geht es da eigentlich? Es geht jetzt mal erster große Bereich. Wow, ist die Animation verschwunden? Kann das sein? Ja, haben wir nur Blätter, ja? Die Spannung ist raus, schade. Egal. Also es gibt drei Möglichkeiten, wie man sich ärgern kann. Das eine ist der Jähzorn. Also das ist das, wo es mich immer trifft. Da bin ich ganz bei David, da flippe ich auch raus. Also ich bin mehr so auf der cholerischen Seite. Es geht lange gut bei mir, aber wenn irgendwas nicht gut ist, boah, das darf dann auch jeder wissen. Dann geht das in meinem Antlitz so, boah, dann kommen so die Zornesblicke und Blitze und dann sollte man mir doch besser aus dem Weg gehen, wenn ich gerade cholerisch drauf bin. Also das sind die einen Leute, die gleich explodieren, die gleich flippen. Da trifft mich diese Geschichte. Es gibt aber die zweite Gruppe, das ist so ein latenter Zorn, sage ich mal. So ein schleichender Jähzorn. Das ist eher so das Gefühl der Benachteiligung. Das sind so Leute, die fressen das alles so in sich rein. Ja, ja, nein, nein, kein Problem. Sie gehen immer weiter zurück, bis sie irgendwann die Wand hinten merken und es nicht weiter zurückgeht. Und dann explodieren die. Aber mit Karacho. Also das hat da keiner geglaubt. Also da sind die kleinen Jähzornigen, die jedes Mal ausflippen. Ja, also Waisenknaben gegen die dann danach nach 30, 40 Jahren dann explodieren. Die dann sagen, jetzt bin ich dran, jetzt mache ich meins und jetzt aus dem Weg. Und dann gibt es einige Leute, die dann da so sind, wo du fragst, was ist denn mit denen passiert? Die dann komplett ausbrechen, total unbeherrscht werden, Dinge kaputt machen. Und dann das Letzte, wie sich auch Zorn und Jähzorn und Streit äußern kann, ist eben dieser Blick auf die Selbstgerechtigkeit. Das war nicht richtig und ich will jetzt mein Recht selbst. Gerecht. Er sagt hier an diesem Punkt, er hat ja eigentlich recht, er sagt, ich habe das alles gemacht und in 25 Vers 21 sagt David hatte gedacht, nun habe ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, sodass er nichts vermisst wurde von allem, was er hat und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Das war umsonst. Und das ist so der dritte Zorn, das Quelle, wo man sagt, wofür habe ich das alles gemacht? Ich habe ein Leben lang da mich eingebracht. Ich habe das alles gemacht und war es jetzt umsonst. Wer dankt mir? Das habe ich Jungschau gemacht, mein Leben lang und keiner hat es gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr mitmache. Warum habe ich mich engagiert? Da wurde noch nach Kuchenspenden gebeten und jetzt habe ich einen Kuchen gebacken und meiner blieb übrig, hat keiner gegessen, das war umsonst, nächstes Mal könnt ihr mich mal. Und dann ist immer so selbstgerecht und das Wort selbstgerecht hat so diese zwei Methoden, selbst und gerecht, das eine ist selbst, das steht mir zu, ich bin jetzt dran, das ist jetzt mein Essen. Und David schnürt sein Schwert und sagt, das ist meins, das habe ich mir verdient, das ist er mir schuldig, mir. Und der selbst gerecht und das andere ist gerecht, das ist richtig. Jeder macht das, jedem steht das zu. Ich glaube, das mit dem Gerecht hätte nicht geklappt, wenn er eine Farm abgemetzelt hätte. Aber er hatte das Gefühl. Und das sind so die drei Sachen da kann sich jetzt jeder von euch was aussuchen. Ihr seht hier sehr gesittet aus. Ihr habt das alles nicht, solche Probleme. Aber für die 2-3%, die hier im Raum vielleicht sowas kennen, für die spreche ich. Die anderen 98 können sich zurücklehnen und sagen, Mann, habt ihr Probleme. Okay, also ich bin dabei, mich spricht das an. Ich habe das gerade in der Bibel gelesen, in meiner stillen Zeit, daher kommt das. Und da sind mir jetzt die 7 Punkte, die jetzt kommen, aufgefallen. Bevor wir zu den 7 Punkten kommen, vielleicht noch ein interessanter Nebensatz. Was ich bei dieser Geschichte so höchst interessant finde, ist, wie David hier beim Nabal ausflippt, richtig sich nicht mehr im Griff hat, während er beim Saul sich äußerst im Griff hat. Ja? Die Geschichten davor sind, wo Saul ihn umbringen will und er erträgt das. Wo Jonathan kommt und sagt, mein Vater, der macht es nicht falsch, komm, gib ihm noch eine Chance. Und er versucht das noch. Bei seinem Schwiegervater, bei seinem König kann er das akzeptieren. Aber wenn jetzt irgend so ein Kollege aus der gleichen Region kommt, dann flippt man aus. Und das trifft mich auch. Es ist ja nicht so, dass ich jedes Mal ausflippe. Und ich bin auch noch so sozialisiert worden, dass man die Alten ehrt. Das sind die Eltern und die Großeltern, die können einem was sagen und dann macht man, beißt man auf die Zähne und sagt, naja gut, das sind jetzt auch die Alten. Oder auch die Chefs, wenn man irgendwo einen Boss hat oder einen Gemeindeleiter oder bei uns ist ja Missionswerk, ich hatte einen Direktor oder ich habe einen Vorstandsvorsitzenden, wenn die was sagen, was sollst du machen? Dann machst du das so. Das sind ja die Obrigkeit hat. So bin ich sozialisiert. Das kann ich schon ertragen. Aber wenn dann jemand aus meiner Region, in meinem Rang, in meinem Aufgabenbereich, so jemand, mein Nachbar, irgendwas macht, dann ist es mit meiner Kontenance dahin. Dann, das kann nicht sein. Also es ist auch interessant zu beobachten, wo man Dinge gut ertragen kann und wo man, bei wem man Dinge überhaupt nicht ertragen kann. Hat auch viel mit Chemie zu tun vielleicht. Also das finde ich hier ganz interessant. David war nicht immer zornig und streitsüchtig, aber in dem Fall. Und ich würde auch bei mir sagen, ich bin nicht immer zornig und streitsüchtig, aber in manchen Fällen schon. So, was machen wir jetzt? Jetzt kommt das große zweite Thema. Machen wir es so. Der zweite Punkt ist jetzt mit diesen 7 Unterpunkten. Wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir aus der Nummer raus? Wie geht die Geschichte weiter? Nun, was David nicht wusste, während er sein Schwert umgürtet, sich auf sein Ross schwingt und den Berg meines Erachtens runterreitet, um alle umzubringen mit seinen 400 Freunden, ist etwas auf dieser Farm passiert, was David nicht wusste. Und was ist passiert? Nun, Nabal hat die Knechte weggejagt und auf einmal, ein paar Minuten später, kommt seine Frau. Weiß nicht, wo die herkam, Dienstreise, Shopping, keine Ahnung, Freundin. Auf jeden Fall kam die und dann gehen die Knechte vom Nabal, die Hausangestellten, und sagen, Abigail, du glaubst nicht, was dein Mann wieder gemacht hat. Das ist der Wahnsinn. Erzähl mal. Er sagt, da waren die Knechte vom David, die wollten was zu essen haben. Kennst du doch den David, der hier immer schon rumlief und uns bewacht hat? Ja, den kenne ich und ja. Und der Nabal, dein Mann, der hat ihn so abgebürstet, oh wei, also das war überhaupt nicht schlau. Und da sagt die Abigail, oh nee, was hat er da schon wieder gemacht? Also da kommen auch zwei Dickköpfe aufeinander zu, David und Nabal, ja. Und der Nabal nennt man auch Nah oder Tor, also der hat einen Dickkopf und ist blöd. Und David ist jähzornig, also das kann nicht gut gehen. Und die Abigail sagt, oh wei, hoffentlich geht das gut aus. Und dann geht sie zu den Knechten und sagt, geht mal in die Vorratskammer und packt da was ein. Und da packt die eine ganze Menge ein, unter anderem meine Rosinenkuchen. Die mag ich immer, weil ich sie nicht mag. Also die stehen da drin, ich lese nochmal vor. Da eilte sie hin, Vers 18 von 1. Samuel. Da eilte Abigail, nahm 200 Brote, 2 Krüge Wein, das ist gut, 5 bereitete Schafe, auch gut, 5 Maß Röstkörner und 100 Rosinenkuchen, da sind sie, und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und dann hat sie den ganzen Proviant da rausgeräubert und ist da entgegengeritten. Wenn man jetzt denkt, was macht die Frau da und beklaut ihren Mann, dann müsste ganz in Ruhe sein, wenn ihr die Geschichte weiterlest. Der hat an demselben Abend noch ein Festmahl gemacht wie ein König. Also der hatte wahrscheinlich noch mehr Proviant. Da will ich nicht wissen, was sie alle in der Vorratskammer hatten. Und das zeigt eigentlich nur, wie geizig der Nabal war. Auf jeden Fall, sie packt den Proviant, packt ihn auf die Esel und reitet da dem David entgegen. Und das ist jetzt die Szene, die ihr im ersten Kinderbuchbild gesehen habt, was ich euch gezeigt habe. Von oben kommt der David voller Wut und von unten kommt der Tross mit Eseln und Feigenkuchen und Rosinenkuchen und Flaschen von Wein und kommt da entgegen. Und dann treffen die sich. Und das ist die Abigail. Und das ist eine große Hilfe. Wer kann mir helfen? Gottes Beistand. Erstens, Gott stellt Abigail in den Weg. Und das ist richtig gut, dass Gott uns manchmal Menschen in den Weg stellen, die uns ausbremsen. Ich werde es nie vergessen, dass ich mit meinem Bruder mal in Rage war. Wir haben uns gut, ich würde noch sagen, einfach unterhalten. Und ein bisschen auch diskutiert. Wir fuhren mit dem Auto. Ich war 25, er war 19. Gutes Alter, um sich zu streiten. Und wir fuhren dann mit dem Auto, wir waren im Stau, ich war gestresst und es war viel los und da waren noch Leute hinten drin. Und wir waren uns eigentlich nur am Unterhalten. Es ging so ein bisschen hin und her und wurde immer ruppiger im Ton und auf einmal kam eine Hand von hinten auf meine Schulter. Die hieß nicht Abigail. Aber das war für mich so das Bild, wo ich dann merkte, hier, komm, mach ruhig. Halt die Luft an. Hör auf zu diskutieren. Und dann war auf einmal Ruhe drin. Es war so für mich mal so eine Beruhigung da. Und das ist hochinteressant. Ich weiß nicht, wer in deinem Leben jemand ist, der dich wieder runterholt, dein Ehepartner oder eher andersrum. Aber vielleicht so, vielleicht sind sie Kinder, vielleicht sind sie Großeltern, vielleicht ist es der Mentor, vielleicht ist es ein Seelsorger. Ich weiß nicht, wer es ist, vielleicht der Nachbar, eine gute Freundin. Auf jeden Fall schickt Gott diese Abigail und die reitet ihm da jetzt entgegen. Und dann passiert das in Vers 21 und 22, dass David da losbricht und in Vers 23, in 25, Vers 23 heißt es nun, als Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel, fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde, fiel ihm um die Füße und sprach, ach mein Herr, auf mich allein falle die Schuld, lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Vers 25, mein Herr, errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen, denn wie sein Name, so ist er. Er heißt Tor und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Ich war nicht da und habe das jetzt erst mitgekriegt. Und der erste Satz, den sie sagt, ist, reg dich nicht auf. Der erste Punkt beim Jezorn ist, reg dich nicht auf, reg dich wieder ab. Reg dich nicht auf über andere Menschen. Und das ist eine Entscheidung. Und die kann jeder von uns fällen. Ich glaube, das würde ich noch einschieben, weil ich mich als Jezorning muss ich da ein bisschen rechtfertigen. Ich glaube, dass wir uns original aufregen dürfen. Ich glaube, dass uns da die Hutschnur reißt und dass wir cholerisch anlaufen. Das passiert einfach. Das kannst du nicht unterbinden. Du reagierst schneller, als du denken kannst. Das ist so in meinem Fall. Die Sache ist nur, und jetzt kommt's, im Laufe der Zeit wird mir das bewusst und dann kommt es zum Punkt, wo du dich entscheiden kannst, in dieser Wut und in diesem Zorn, Verbitterung zu verharren oder ob du sagst, nee, jetzt stopp, ich höre jetzt auf. Und da kickt es rein, da bist du dran. Nicht vorne, aber da bist du dran. Und mein Direktor, mein Vorgänger, der mich angestellt hat, Bernhard Rebsch, hat immer gesagt, er hat einen englischen Prediger zitiert, Chambers oder sowas, oder glaube ich, und der sagt, ich weigere mich, mich zu ärgern. Ich weigere mich, mich zu ärgern. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube, das ist wirklich, wo wir irgendwann, wenn der erste Dampf abgelassen ist, überlegen, bleiben wir jetzt in der Kriegssituation, reiten wir weiter, oder regen wir uns ab? Abigail sagt, mein Herr, errege sich nicht über Nabal. Komm runter. Und ich habe hier ein Zitat von einer Leslie Wernick, von einem Buch, was ich gerade gelesen habe. Sie schreibt, wir können nicht alles kontrollieren, was uns widerfährt, aber wir können kontrollieren, wie wir mit den Ereignissen umgehen. Du kannst nichts dafür tun, was gerade auf dich einstürmt. Wer dich gerade piesackt, wer dich ärgert, in welcher Situation du bist, das gilt übrigens generell, kann ja auch Krankheit sein oder kann Arbeitslosigkeit oder was jetzt noch an der Umwelt alles auf uns zukommt. Wir können das oft nicht ändern. Aber wir können darauf achten, wie wir damit umgehen. Regst du dich über jedes bisschen auf? ist das für dich was ganz Wichtiges, dass du es immer wieder hochhältst. Übrigens, falls du denkst, es ist sowas Alttestamentliches, Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 39, wer dir auf die rechte Wange schlägt, dem halt auch die linke hin. Paulus sagt, warum lässt du dir nicht lieber Unrecht tun, 1. Korinther 6, Vers 7. Also das ist das, was die Schrift von uns abruft. Gar nicht mehr, ich glaube gar nicht mal nochmal Zäsur, ich glaube nicht mal die erste emotionale Reaktion, ich glaube, die ist legitim, die lassen wir mal drin. Aber wir kommen irgendwann an einen Punkt, wo wir sagen, da ziehen wir durch, da machen wir weiter, hier lasse ich nicht locker, hier rege ich mich auf, hier mache ich ihn haftbar, hier hole ich mein Recht. Oder ich sage, stopp, und ich höre jetzt auf, ich lasse es ruhen. Da bin ich haftbar. Dafür muss ich mich entscheiden. Und der zweite Satz, ich gehe jetzt einfach mal Vers für Vers runter, weil es einfach fantastisch ist, diese Punkte, die Abigail den David wieder vor Augen hält. Erstens, reg dich nicht auf. Zweitens, nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinen Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Gott hat dich davor bewahrt, mit eigener Hand zu helfen. Nimm nicht das Recht in die eigene Hand. Dieser Begriff in die eigene Hand kommt dreimal vor in dem Text, Vers 26, 31 und Vers 33. Und da geht es darum, dass man das Recht in die eigene Hand hält und sagt, das ist, ich kann das. Ich nehme mein Schwert und ich setze jetzt mein Recht durch. Und mit jemandem gesprochen, der gesagt, und wenn die mich feuern, dann klage ich mich wieder zurück in den Betrieb. Das erste Mal, dass ich das von so einem Christen gehört habe. Wie, ich klage mich zurück. Hochinteressant. Manchmal muss man auch klagen, ist richtig. Wenn der Chef doof war, dann muss man aus pädagogischen Gründen auch mal einen Anwalt einschalten und den verklagen. Tut gut. Aber wenn es darum geht, nur dass ich Recht habe, dann wird es tricky. Wenn ich mich durchsetzen muss, wenn ich mir mit eigener Hand helfe. Und Abigail sieht das sofort und sagt, meine Güte, David, komm runter und mach dich nicht schuldig, wenn du anfängst, mit eigenem Hand wieder zuzuschlagen. Was ist die Alternative? Deuteronomium 32, Vers 35 sagt Gott, mein ist die Rache, ich will vergelten. Vertraue Gott das Gericht an. Wir können nur das Gericht abgeben, wenn wir wissen, da ist ein Richter. Viele Leute finden das ja ein komisches Gottesbild. Ach Gott, der Richter, das wollen wir ja gar nicht. Ich brauche den schon. Ich brauche den schon, um Gericht in dieser bösen Welt zu führen und Dinge wieder zurechtzubringen, die ich nicht zurechtbringen kann. Aber weil ich an einen Richter glaube, der wiederkommt und die ganze Welt, vor dem wir einmal unser Leben bloßlegen und er uns richtet, zum Glück in Christus freispricht, das dürfen wir wissen. Aber weil ich das weiß, dass da ein Richter kommt, darum muss ich es nicht selbst. Und darum lasse ich die Finger vom Hals des anderen. Helf dir nicht mit eigener Hand, geh nicht in Selbstjustiz, sondern vertraue Gott, dass er Dinge in Ordnung bringt. Sie sagt, der Herr hat dich bewahrt. Und wie oft hat Gott uns bewahrt, dass wir nicht zugeschlagen haben? Manchmal sogar physisch, aber meistens auch übertragen, dass wir nicht in derselben Art zurückgehauen haben oder verbal zurückgeschlagen haben oder juristisch zurückgeschlagen haben. Und Gott hat es gesegnet. Und dann kommt der dritte Punkt und dann sagt sie, was ganz, das finde ich immer zum Schmunzeln, Vers 27, ach übrigens, David, hier sind die Segensgaben. Hier ist alles, was du brauchst. Hier sind die Segensgaben, die deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Das soll den Leuten gegeben werden in meinem Herrn. Das sind die ganzen Kuchen, der Wein, die Schafe, die Körner. Du hast alles, was du brauchst. Und das ist der dritte Punkt. Du hast alles schon, was du brauchst. Du hast alles, was du brauchst. Das ist so witzig. Manchmal rege ich mich über was auf und dabei habe ich schon längst wiederbekommen. In unserer Nachbarschaft haben die erstmal uns den Fußballplatz gesperrt, weil wir den auch im Winter gespielt haben. Und das sah dann auch weniger wie ein Fußballplatz aus, sondern mehr wie ein Acker tatsächlich. Aber wir hatten Erfahrung, im Laufe des April wurde da wieder Gras und wir dachten, das wird schon. Aber irgendwann hat die Behörde gesagt, das schließen wir. Und ich war so sauer. Es gab einen riesen Trouble. Andere Leute haben den verklagt und dann kam die Polizei noch dazu. Ich war da nicht mehr dran beteiligt. Aber das hat mich sehr getroffen und so. Und ein paar Jahre später hat sich das alles beruhigt und jetzt macht die Gemeinde und mäht uns den Rasen. Wir spielen auch nicht mehr so kaputt, aber es ist ein Wohlgefallen aufgelöst und die Gemeinde macht uns jetzt sogar noch die Wies. Und wir müssen gar nichts zahlen. Wie schön ist das? Und Gott sagt, guck mal hier, ich habe den Segen um das, worum du gezofft hast, dir schon längst gegeben. Guck doch mal, du hast es schon längst. Ich habe einen Freund, der mit mir gearbeitet hat und ich habe gepredigt, mein Leben rausgepredigt, ich fand ganz gut gepredigt und dann liefen die alle ins Nachbarbüro zur Seelsorge. Die standen Schlangen, ist der Daniel da, ist der Daniel da? Ich sage, nein, aber ich bin da. Nee, wir warten auf den Daniel. Ich sage, meh, komm zu mir. Dann kam keiner und da sagte der Herr, willst du die eigentlich? Nee, aber ich will nur, dass es gut aussieht. Dann sagte der Herr, und das ist jetzt ein Grund oder was? Er sagt, werd mal ehrlich, du hast den Segen. Du hast deine Begabung. Komm doch mal runter, schau auf das, was du hast. Im Englischen heißt es count your blessings. Zähl deine Segnung. Hol mal Luft, setz dich mal zurück in dem Streit, den du hast. Guck mal weg von dem Streit. Nimm mal ein Blatt Papier und schreib nur auf, wofür du dankbar bist. Und mach's nicht wie die Kinder nach dem Urlaub, wenn ich gefragt habe, wie war der Urlaub, sie sagen schön. Und wenn ich sage, was? Alles. Das gilt nicht. Schreib's detailliert auf. Schreib mal auf, wofür du dankbar bist. Die frische Luft, das klare Wasser aus der Leitung. Dass wir heute Morgen Tee oder Kaffee hatten. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Dass wir nicht im Krieg sind. Dass wir ein Auto haben, dass wir mobil sind. Dass wir hier in die Gemeinde konnten. Dass es hier warm ist. Schreib mal auf, wofür, count your blessings. Zähl deine Segnung. Ich habe eine Predigt gehört, da heißt es, don't meditate on the mess. Meditier nicht über den Mist. Und sehr oft gehe ich rum und denke, boah, das hat der gemacht, das haben die gesagt und das habe ich nicht und der Bürgermeister hat, boah, und dann rege ich mich auf. Und der Herr sagt, jetzt komm doch mal runter. Guck doch mal, was du hast. Und sie sagt, du bist der David, der qualmt noch. Und sie sagt, ach übrigens, das, worum du dich im Kern aufgeregt hast, ist schon längst da. Da ist es. Jetzt komm runter. Und wie oft sind wir schon so reich beschenkt und Gott hat das Problem schon längst gelöst. Der hat mich gefeuert, ich konnte nicht mehr in die Firma. Ja, aber du bist doch in der jetzt viel besseren Stelle. Ja, aber trotzdem. Ich musste aus dem Haus, die haben mich rausgeschmissen wegen Eigenbedarf. Und jetzt bist du doch in der schöneren Mietwohnung. Ja, aber trotzdem, das war eine Sauerei. Und der Herr sagt, aber der, guck doch mal die Segnung, das ist doch jetzt viel besser geworden. Schaut doch mal rum. Ich muss einmal schmunzeln. Sie sagt, Herr, guck nochmal, hier sind die Segnungen. Du hast schon längst, was du brauchst. Viertens, kümmere dich um das Richtige. Upsa. Ich muss weiterklicken, aber brauchen wir ja nicht. In 25, Vers 28 sagt sie, vergib deiner Magd die Anmaßung. Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Krieg. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden dein Leben lang. Und jetzt macht sie was ganz Schlaues und das ist wichtig. Ich sage, worüber kämpfst du? Was ist dein Krieg? Ist es eine Privatvendetta? Ist es ein Rachefeldzug? Ist es, dass ich mein Recht bekomme oder kümmere ich mich um die Kriege des Herrn? Welchen Krieg führst du? Welchen Streit hast du? Um den Nachbarzaun. Mein Nachbar hat mir mal eine Thuja geklaut. Na, soll er sie haben. Das ist noch eine zweite, kann er auch haben, wenn er will. Ist doch mir egal, die nächste habe ich weiter hinten, da kommt er nicht so schnell ran. Das ist mein Gehirn nicht, das schalte ich doch ab. Wir haben Jugendarbeit, da geht immer eine Tür kaputt. Die zahle ich gar nicht, die 200 Euro sind weg, ist doch alles gut, das ist Nervengeld. Da streite ich doch nicht mehr rum und frage 20 Jugendliche, wer die Tür eingetreten hat. Das dauert mir Stunden, das ist Arbeitsgeld. Komm, abschreiben. Worauf konzentrierst du dich? Ich will mein Recht, das ist so, die Vorhänge müssen grün sein. Nein, die müssen tiefviolett sein. Nein, wir hatten schon immer tiefviolette, nein, grüne. Wir können uns über alles aufregen. Wird der Baum jetzt dahin gepflanzt oder nicht? Wer hat die Deko gemacht? Ich sitze bei uns im Freizeitheim und da sind zwei Nägel und auf derselben Niveau und der dritte weiter niedrig. Ich sage, wer ist denn so bekloppt? Da kann ich mich aufregen. Da kriegst du nicht drei Nägel in die Wand gehauen, die in einem Wasser sind. Meine Güte, da könnte ich Krieg führen. Und dann brauche ich Leute, die kommen und sagen, hey, wo setzt du deine Energie rein? Im Kern, wo geht deine Lebensenergie hin? In deine Privatenergie? kriege, dass du dein Recht kriegst oder in den Krieg Gottes. Und Achtung, wenn wir von Gotteskrieg führt, wie sie das sagt, dann ist es natürlich nicht martial und körperlich und physisch, dass wir irgendwelche Schwerter packen und für Gott in den Krieg ziehen. Es ist ja eine geistliche Sache. Wir wissen im Neuen Testament, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit geistlichen Dingen. Und baust du am Reich Gottes? Das ist der Punkt. Die Abigail sagt, mach's nicht falsch, verbau dein Leben nicht, verbau deine Vision nicht, deine Berufung nicht, deine Christuszugehörigkeit nicht, indem du da irgendeinen Kleinkrieg führst um Pausenbrote, sondern kümmere dich um das Wesentliche. Wer kommt durch dich zum Glauben? Wer ist gesegnet durch dich? Wen führst du zur Gemeinde? Wen führst du zu Jesus? Das ist unsere Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Und ich lerne gerade für mich, gerade in letzter Zeit, ich bin ja Hausleiter auch, ich muss Teppiche entscheiden. Jetzt habe ich letztens noch eine Mauer bauen lassen, über 3 Jahre, das dauert ja heutzutage immer. Und da stehst du dann da und ist das Wasser, ist die Treppe in der Waage, also irgendwo reicht's. Gott hat mich berufen zu verkündigen und ich muss da einen Schwerpunkt hinkriegen. Welchen Zwist hast du gerade? Was ist dein Anliegen? Stehst du morgens auf und sagst, ich brauche das Recht da? Oder stehst du morgens auf und sagst, boah, der ist noch nicht im Glauben. Den Nachbarn, den möchte ich noch einladen. Und da möchte ich auch hin zu meinem Kollegen und zu meinen Kommilitonen. Welche Kriege führst du gerade? Ich lerne gerade auch Verse auswendig. Und da heißt es in einem Lied, befiehl du deine Wege, heißt es, dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mein Reflex ist, ich muss auf mein Werk schauen und dann gucke ich noch, was übrig bleibt für den Herrn. Und Gott sagt nein. Und diese Strophe sagt andersrum, ich zuerst. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Habe ich den Nerv, auch bei diesen finanziellen Situationen, in denen wir sind, Heizkosten werden höher, ich weiß es ja, Inflation, blöd bin ich auch nicht. Ich suche auch eine billige Tankstelle. Aber trotzdem lasse ich mich jetzt von den Finanzen regieren und von der Drama-Seite regieren oder von der Christus-Seite und sage, ich verkündige. Und wenn wir Gott folgen, dann werden wir auch genug Finanzen haben für das, was kommt. Bist du fokussiert auf Gott, kümmere dich um das Richtige und geh nicht in Seitenschauplätze oder sowas. Der 5. Punkt. Hupsa, jetzt geht's am Stück, ihr seht schon, das Ende naht. 5. Vers 29, da sagt sie weiter, wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder. Und sie sagt, kümmere du dich ums Richtige. Hey, du bist unser General, du bist der letzte Strohhalm hier für Israel, du bist unser Hoffnungsträger, mach's nicht kaputt wegen irgendeiner so einer Seitensache. Und wenn, darfst du wissen, dein Leben ist bewahrt, Gott wird dich bewahren. Wisst ihr, dass in all den Zwistigkeiten, die wir haben, die Pandemie, die kam, ich habe jetzt in diesem Jahr 6 Beerdigungen hinter mir. An denen ich teilgenommen habe, von 2 Verwandten, 2 Onkels, 2 von mir im Betrieb und einer von der Gemeinde und ein Nachbar. Da kommen Schwierigkeiten. Man wird krank. Man verliert den Job. Die finanzielle Situation ist eng. Am Ende des Monats bleibt nicht viel übrig. Der Druck steigt. Das ist mir schon alles bewusst. Aber weißt du, dass Gott in allem ist? Lernst du, Gott hineinzunehmen in die Gleichung? Jesus weiß das. Und glaubst du, dass Jesus per Fingerschnips ändern kann? Ich glaube es ja. Jesus kann alles ändern. Er kann die Finanzen hochspringen lassen, er kann die Krankheit weggehen lassen, er kann mir einen Job geben, er kann mir eine Wohnung geben. Ich bin felsenfest überzeugt, dass Gott der Allmächtige alles sofort ändern kann. Wenn er es aber nicht ändert, dann muss ich mich fragen, warum. Und ich will nicht sagen, dass ich einen Fehler habe, sondern ich will sagen, ich frage neu, was willst du mir darin sagen? Was willst du mir darin zeigen? Ein Prediger, den ich sehr mag in letzter Zeit, Charles Stanley, der jetzt auch vor 2 Wochen verstorben ist, der sagt, sieh in jeder Situation, dass es von Gott geschickt ist. Ich würde sagen, nicht geschickt, aber zugelassen zumindest. Aber jetzt neu hinzuschauen, und ich wollte das, ist nicht drin, da heißt es, es geht jetzt nicht um die Situation, die da ist oder die Personen, die was machen, sondern die Frage, wie gehe ich damit um? Sehe ich Jesus da drin? Was will Jesus mir darin zeigen? Und bin ich mir bewusst, dass Jesus mir das zumutet und sagt, du erträgst das. Ich arbeite gerade an dir. Ich bin 50 drüber geworden, bis ich das gelernt habe, dass ich bis 50 habe ich immer gedacht, ich muss die Dinge lösen. Ich bin ja nur Mann, Klischee, Hut, muss man reparieren. Aber ich denke auch geistlich, habe immer gedacht, man muss doch nur mal beten und dann geht das schon wieder aus dem Weg und dann haben wir das schon wieder repariert und alles ist wieder gut. Bis Gott mir gesagt hat, jetzt nehmen wir mal das an die Seite. Es geht gar nicht um das Problem, es geht darum, wie du damit umgehst. Ich war mit dir im Training. Und ich sage, wie mit mir im Training? Da sagt der Herr, ich wollte nur mal gucken, wie lange das dauert, bis du zu mir kommst. Das hat jetzt ein Jahr gedauert, sagt der Herr. Ich sage, das war schlecht. Da sagt er, das üben wir nochmal. Nächstes Mal geht es schneller. Und dann kam das nächste Problem. Da war ich schon ein halbes Jahr später beim Herrn. Natürlich, ich habe vorher auch schon gebetet, aber nicht so richtig. Aber nach einem halben Jahr. Da sagt der Herr, das war schon besser. Das üben wir nochmal. Das geht schneller. Und dann kam das nächste Problem. Es hört nicht auf. Und der Herr bringt mir eins bei, sofort zu ihm zu kommen. Und ich mache inzwischen so Gebetsspaziergänge. Und das sind so mehr Schimpfspaziergänge und Klagspaziergänge. Und in den letzten 3, 4, 5 Jahren hat der Herr mir beigebracht, Moment mal, bevor wir hier schimpfen, was machen wir? Sag ich, dich loben. Okay, dann lob mal. Und dann muss ich erstmal eine halbe Stunde, ich gehe immer so eine Stunde laufen und joggen und spazieren, erstmal eine halbe Stunde Gott loben. Befiehl du deine Wege, lehre nicht auswendig, alles ist an Gottes Segen und seiner Gnade gelegt, sucht euch was raus. Und ich singe und ich bete und ich lobe den Herrn. Da sagt er so, und was haben wir jetzt für ein Problem nach einer halben Stunde? Dann darf ich ihm das sagen. Und das einfach zu wissen, der Herr hat mein Leben in der Hand, ich darf erstmal ruhig sein. Er löst manche Probleme gar nicht. Wie gesagt, meine Kollegen, da ist ein Riesenwechsel jetzt gewesen. Todesfälle, es war wirklich schwierig, war nicht lustig. Und jetzt sagt er, und jetzt guck mal hin, haben wir alles schon geändert. Ich sage, hast recht, hast es gut gemacht, Herr. Schau auf Gott, vertrau ihm, er wird dein Leben bewahren. Ist das über eine Zuversicht? Ist das deine Zuversicht? Und das gibt Ruhe im Drama. Und eins der letzten Lieder, die ich lerne, ist: In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. In dir ist Freude, in allem Leide, nicht ohne Leiden, sondern in allem Leide. Vers 30, und wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel. Das heißt, Gott hat dich berufen. Denk an deine Berufung. Gott hat dich zum Fürsten gemacht. Du bist wichtig, du bist Kind Gottes. Du bist Prinzessin, du bist Prinz, du bist Kind des Allmächtigen. Bleib locker. Worüber streiten wir uns? Der Herr dich liebt. Der himmlische Vater ist dein Vater, er hält dein Leben in der Hand und er wird es durchziehen durch den letzten Kampf in die Ewigkeit hinein. Was soll der Rest? Bleib entspannt, Gott hat dich berufen, du bist sein. Und das Letzte, dann, wenn der Herr meinem Herrn all das Gute getan hat, Vers 31, so wird das Herz meines Herrn frei sein von dem Anstoß und Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selbst mit eigener Hand geholfen habest. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltut wird, so wollest du an deine Magd denken. Und da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat. Und das Letzte ist, wir leben mit gutem Gewissen. Noch einmal, es ist egal, was andere tun, du hast kein Recht zurückzuschlagen. Egal. Wenn dein Partner fremd geht, wenn die Kinder ausflippen, wenn die dich verleugnen, wenn die Enkel dich nicht mehr anrufen, wenn dein Kollege dich hinters Licht geführt hat und die Kasse weggenommen hat und du jetzt in der Juristerei hängst und du bist gar nicht schuld, wenn dein Nachbar klagt wegen des Mauerbaus, der zu dicht war, egal was es war, du hast kein Recht zurückzuschlagen. Im Fußball ist so, wenn du nachtrittst, kriegst du rot. Ja, aber der war viel schlimmer und ich habe nur ein bisschen zurück. Wenn du nachtrittst, hast du rot und das ist bei Gott auch. Du hast kein Recht. Ende der Diskussion. Aber der Segen ist, du darfst mit gutem Gewissen weiterleben. Und es gibt einen Segen eines guten Gewissens und der Selbstachtung. Das heißt, leb du anständig. Und dann kannst du am anderen Tag wieder fröhlich aufstehen. Du kannst in den Spiegel schauen, ohne Scham. Vielleicht hast du sonst Rache geübt. Vielleicht hast du es jemandem heimgezahlt. Aber deine Selbstachtung geht aus dem Fenster. Das wäre doch ein Drama. Kämpf um deine eigene Selbstachtung. Kämpf um den Segen eines guten Gewissens und des geistlichen Wachstums. Das, was ich eben gesagt habe. Der Herr testet mich in diesen Zeiten. Wie schnell kommst du zu mir? Bin ich dein Ein und Alles? Wachse in der Beziehung zu Jesus. Ist dir Jesus jetzt näher als vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 40 Jahren? Bist du näher an Jesus dran? Das wünsche ich dir. Das ist Christsein. Nicht nur irgendwie in eine Kirche gehen oder in eine Gemeinde und was singen, sondern mit Jesus Beziehung leben und sagen, er ist mir näher als vor 2 Jahren, vor 20 Jahren. Das wünsche ich dir. Und der Segen der Christusähnlichkeit. Warum meinen wir, dass es uns besser geht? Christus ist verraten, verkauft, verlassen, zu Tode gefoltert. Wer meint, dass wir es besser haben sollten? Und Jesus sagt, das ist mein Weg, folgt mir nach. Und lernt daraus. Wernick sagt, beruht unser persönliches, unser persönliches und geistliches Wachstum beruht darauf, dass wir lernen, das Richtige zu tun, auch wenn unser Gegenüber sich falsch verhält. Ist egal, was die anderen machen. Mach du das Richtige. Zahlst im Nabal nicht heim. Fazit, wir haben kein Recht, unsere Wut und unseren Zorn freien Lauf zu lassen, sondern, das sind die Fragen, mit denen wir auch gleich ins Abendmahl gehen können. Dass wir uns fragen, wer sind die Abigails in unserem Leben? Wer bremst uns aus? Wo ergreifen wir selbst die Hand? Wo erheben wir die Hand? Wo kümmern wir um uns selbst? Wo kümmern wir ums Falsche? Und wo riskieren wir unser gutes Gewissen? Ich bin dankbar für diese Geschichte, weil sie mich trifft, weil ich so ein David bin. Und ich brauche immer wieder Leute, die mich ausbremsen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für dein ehrliches Wort und dass David nicht schön gefärbt wird oder besser dargestellt wird, als er ist. Danke, dass er eine Abigail in den Weg bekommen hat. Und wir danken dir für unsere Ehepartner, die wir haben, für unsere Mentoren, die wir haben, unsere Seelsorge, unsere Nachbarn, unsere Freunde, die wir haben, die uns vielleicht ausbremsen, die Hand auf unsere Schulter legen und sagen, komm mal wieder runter, bleib ruhig. Wir danken dir, dass wir solche Abigails, solche segnenden Menschen haben in unserem Leben. Und wir wollen lernen, das zu sehen, was David lernen durfte, sich nicht aufzuregen, sich um das Gute zu kümmern, zu sehen, welche Segensgaben er schon hat. Er weiß, dass er bewahrt wird von dir, in einer Berufung wandelt. Und dass er das alles mit dir erlebt und dass er weiß, du wirst zum guten Ende führen und dass er da mit gutem Gewissen weiterleben darf. Du weißt, wo jeder hier ringt und du weißt, wo jeder hier angesprochen ist. Und ich danke dir, dass du Gebete erhörst und dass du unser Recht nach vorne führst und dass wir da ganz entspannt bleiben dürfen. Amen.